Deutschlandfunk. Das Feature.
Schlaf, mein Kind, ich wieg dich leise. Bajuschki, Baju, singe dir kosakenweise. Bajuschki, Baju, draußen rufen fremde Reiter durch die Nacht sich zu. Schlaf, mein Kind, sie reiten weiter. Bajuschki, Baju.
Seit ich 4 Jahre alt bin, fliehe ich. Ich fliehe, ich fliehe, ich fliehe. Ich bin es leid zu fliehen. Wer kann das ertragen? Und meine Frau leidet auch darunter. Weil sie mich geheiratet hat, muss sie mein Schicksal teilen.
Kadyrows Schatten. Das prekäre Exil tschetschenischer Flüchtlinge in Deutschland. Feature von Renata Nassari.
Ein Salon mitten im Prenzlauer Berg. An den Wänden bunte, eindrucksvolle Bilder, die meistens grauenvolle, blutige Kriegsszenen oder expressionistische Soldatenporträts zeigen. Der Gastgeber ist Eckhard Maas, Menschenrechtler und Vorsitzender der Deutsch-Kaukasischen Gesellschaft. Der Salon ist seit 21 Jahren die wichtigste Anlaufstelle für tschetschenische Flüchtlinge. Hier erhalten sie nicht nur ein ermutigendes Wort und ein Glas Chai, den starken Tee, wie man ihn in der Heimat trinkt, sondern vor allem Hilfe bei alltäglichen Problemen wie dem Ausdrucken eines Monatstickets und bei existenziellen, wenn eine Auslieferung nach Russland droht.
Zu uns ist heute der Ehemann von Aminat Akuyeva gekommen. Wir arbeiten schon seit langem zusammen. Wir warten auch auf die Anwältin Johanna Künne. Und gekommen ist noch ein Tschetschene, der das gleiche Problem hat. Oder ein anderes.
Das stimmt.
Ich habe eine Liste von Menschen, die aus dem gleichen Grund verhaftet wurden. 5 Menschen wurden schon ausgeliefert. Es ist schrecklich. 2 davon stammen aus einer Familie. Es ist offensichtlich, dass Kadyrow von dieser Familie Rache nimmt.
Ich wollte nur sagen, wie wir helfen können. Sie kennen all die Mechanismen. Ich werde oft angerufen und ich bekomme SMS oder E-Mails aus Deutschland oder ganz Europa mit Hilferufen.
Das ist Svetlana Ganushkina, die letztes Jahr für ihre Arbeit den Right Livelihood Award, den alternativen Nobelpreis für Menschenrechte, erhalten hat. Wenn eine Auslieferung droht, kann ein unterstützendes Schreiben von ihr helfen, den Druck auf die Behörden zu erhöhen. Auf Ganushkinas Unterstützung hoffen auch Selim Khan Baysagurov und seine Frau Aminat Akuyeva. Sie haben gerade ihr 2. Kind bekommen.
Meine Frau hat vor 3 Tagen eine Tochter zur Welt gebracht. Es war eine Frühgeburt, etwa 3 oder 4 Wochen zu früh. Wegen diesem Stress. Sie musste ja hochschwanger für 3 Tage ins Gefängnis. Sie nimmt das sehr mit. Sie schläft nicht und isst nichts. Ihr geht es sehr schlecht.
Der junge Mann, der vor mir sitzt, ist sehr blass. Er wirkt eingeschüchtert, schaut immerzu zu Boden, fährt sich nervös über den roten Bart, spricht sehr leise, als ob er Angst vor den eigenen Worten, vor dem Ausgesprochenen hätte.
Ich möchte die deutsche Regierung darum bitten, uns Asyl zu gewähren. Ich bin hierher gekommen, weil sie bei uns über Deutschland nur Gutes gesagt haben, dass es ein Rechtsstaat ist. Von uns geht keine Gefahr aus. Wir leben ruhig, wir lernen. Und wenn wir einen positiven Bescheid bekommen, werden wir leben und arbeiten wie normale, anständige Menschen.
Der Asylantrag von Selim Khan bei Sagurov und seiner Frau Aminat Akujewa ist abgelehnt worden. Aminat Akujewa wird von Russland mit internationalem Haftbefehl gesucht. Deshalb saß sie in Auslieferungshaft. Aber eigentlich geht es um bei Sagurov.
Wir haben in Tschetschenien nichts Falsches getan. Im Jahr 2008 haben sie meinen Bruder ermordet. Er hat Medizin in Rostov studiert. Er war schon im 5. Semester. Sie haben versucht, ihn anzuwerben, der FSB, der russische Geheimdienst. Sie wollten, dass er für sie arbeitet. Immer wieder haben sie ihn festgenommen, gefoltert. Und zum Schluss haben sie ihn umgebracht, weil er abgelehnt hat.
Abgelehnt, seinen Onkel zu verraten. Der Onkel von Selim Khan bei Sagurov und seinem Bruder ist Movladi Udugov. In den 90er Jahren war er Mitglied der ersten autonomen Regierung in Tschetschenien.
Er war der Pressesekretär von Djohar Dudajew in der Ichkeria-Regierung. Er war bei den Gesprächen mit Jelzin im Kreml. Kurz, er war früher Politiker. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist, aber im Internet steht, dass er sich in der Türkei aufhält. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, als ich 7 Jahre alt war, im Jahr 1999. Und danach habe ich ihn weder getroffen noch Kontakt zu ihm gehabt.
Selim Khan bei Sagurov hat seinen Namen geändert, um nicht wegen seiner Familienzugehörigkeit verfolgt zu werden. Trotzdem habe man versucht, ihn anzuwerben.
Gleich nachdem ich 16 wurde, war ich an der Reihe. Sie dachten, es wäre leicht, mich anzuwerben. Aber ich habe abgelehnt. 2009 wurde ich verhaftet und saß 5 Jahre im Gefängnis. Dort haben mich Mitarbeiter des FSB aus Moskau und aus Rostov verhört. Sie sagten, dass ich für sie arbeiten soll, sonst käme ich nicht frei. Ich sagte, ich wäre einverstanden, weil ich danach fliehen wollte.
Nach seiner Entlassung hätten sie ihn ein halbes Jahr in Ruhe gelassen. Dann sei es wieder losgegangen.
Im Jahr 2015, am 26. Juni, sind maskierte und bewaffnete Polizeibeamte zu uns gekommen und haben uns an einen unbekannten Ort verschleppt. Wir wurden geschlagen und verhört. Sie wollten mich brechen. Sie wollten, dass ich in das Dorf meines Onkels fahre und ihn verrate. Trotz der Schläge habe ich mich geweigert. Da haben sie angefangen, vor meinen Augen meine schwangere Frau zu schlagen. Sie schlugen sie und sagten, wenn du nicht an dich selbst denkst, denke an deine Frau und an das Kind, das zur Welt kommen wird. Wenn du nicht mitmachst, töten wir das ungeborene Kind. Also habe ich gesagt, okay, ich werde für euch arbeiten. Sie haben mir ein Papier zum Unterschreiben gegeben und meiner Frau auch. Mit dem Papier haben sie etwas gegen mich in der Hand. Sie sagten, falls ich auf den Gedanken kommen sollte zu fliehen, stecken sie meine Frau ins Gefängnis.
Der gleichen Logik folge der internationale Haftbefehl Russlands gegen seine Frau. Man versuche ihn mit seiner Frau zu erpressen, weil man ihm alleine nichts anhaben könne.
Wird meine Frau nach Tschetschenien ausgeliefert, sagen sie ihr, dass ich nach Hause kommen soll. Sollte ich ablehnen, stecken sie meine Frau für 5 oder 6 Jahre ins Gefängnis. Sollte ich nach Hause kommen und meine Mitarbeit verweigern, bringen sie mich um. So läuft das bei uns. Alle Menschen wissen das, auch die Deutschen wissen das. Und ganz Europa sieht, dass in Russland absolute Gesetzlosigkeit herrscht, vor allem in Tschetschenien und im Kaukasus.
Auch die Wohnung von Rubati Mitsajewa ist immer voll mit Landsleuten. Rubati Mitsajewa ist eine Vertrauensperson der patriotischen tschetschenischen Emigranten in Deutschland. Ihre Augen wirken müde. Die 50-Jährige hat 5 Kinder zur Welt gebracht und 2 Kriege überlebt. Kriege, die, wie sie selbst sagt, die Hölle waren. So viele Jahre kämpfen wir schon mit den Russen und sie haben nicht geschafft, was Ramzan geschafft hat. Sie hat als Ärztin die Organisation Das Weiße Tuch gegründet. Die Frauen, alles Freiwillige, Krankenschwestern, Ärztinnen, haben ohne Unterschied alle gleich behandelt, verwundete Russen ebenso wie Tschetschenen vom Feld geholt. Von ihrer Einheit, 120 Frauen, überlebten nur 18 den Krieg. Jetzt arbeitet Mitsajewa mit Eckhard Maas zusammen und leistet ihren Landsleuten Hilfe, die vom Kadyrov-Regime bedroht werden. Das Volk hat eine schreckliche Angst vor ihm. Verstehen Sie doch, jedes zweite Wort, das ist Ramzan Kadyrov. Er lässt junge Menschen verschwinden. Und die Eltern wagen nicht zu fragen, wo die Kinder sind. Falls sie fragen, wird das Haus abgebrannt und sie selbst werden verschleppt. Neulich haben sie einen Jungen einem Spießrutenlauf unterzogen. Nackt war er. Sie ließen ihn aufsagen, Putin ist mein Vater und ich bin schlecht, ich liebe Putin. Verstehen Sie? Den Mörder seines Vaters und den Mörder tschetschenischer Kinder. Denn die Soldaten haben nur seine Befehle befolgt. Also diesen Menschen sollen wir unseren Vater nennen. Wenn du dich weigerst, kommen deine Söhne und Töchter nicht nach Hause zurück. Rubati Mitsajewa fühlt sich persönlich verraten von Ahmed Kadyrov, Ramzans Vater, mit dem sie befreundet war. Er war damals der Mufti von Tschetschenien. Gemeinsam haben sie gegen die Russen gekämpft und nach dem Frieden mit Jelzin die unabhängige tschetschenische Republik Ichkeria aufgebaut. Nach dem Zweiten Tschetschenienkrieg wechselte Ahmed Kadyrov jedoch die Seiten und wurde von Putin als Präsident eingesetzt. Für viele Patrioten hat er damit sein Volk und die Unabhängigkeit verraten. Kurze Zeit darauf kam er bei einem Bombenanschlag im Stadion von Grozny ums Leben.
Ich habe nie gedacht, dass Ramzan unser Volk regieren kann. Bei uns gibt es viele kluge Menschen. Wieso wurden Sie nicht zum Präsidenten gewählt, sondern er, der 3 Klassen Grundschule hat?
Aminat Akujewa und Selim Khan bei Sagurov leben in einem neu errichteten Flüchtlingsheim in einem Berliner Vorort. Das Heim wirkt wie eine Festung. Das Gelände ist eingezäunt, alle Türen sind abgeschlossen. Ich werde von einem Security-Mann an ihre Tür begleitet. Die beiden bewohnen 2 kleine Zimmer. Gemeinschaftsküche und Bad sind auf dem Flur. Im Schlafzimmer stehen ein Kinderbett und das Ehebett, in dem kleinen Vorzimmer ein Regal und ein Schreibtisch. Bei Sagurov bittet mich, an einem Klapptisch in der Ecke Platz zu nehmen.
Ich bin sehr zufrieden. Wenn man uns hier leben lässt, kann ich mein ganzes Leben hier wohnen. Wenn es noch ein eigenes Badezimmer gäbe, wäre es natürlich sehr gut. Aber ich bin zufrieden.
Eine blasse junge Frau im Hijab kommt aus dem Schlafzimmer, einen 3-jährigen, rothaarigen, aufgeweckten Jungen auf dem Arm. Der Junge heißt Khalid. Töchterchen Hadija, die vor knapp 3 Monaten zur Welt gekommen ist, schläft friedlich nebenan. Aminat Akujewa begrüßt mich herzlich, bietet russisches Konfekt und in Honig eingelegte Nüsse an, das wenige an Heimat, das sie hier haben. Den Kindern geht es verhältnismäßig gut, wenn man bedenkt, dass Akujewa während beider Schwangerschaften im Gefängnis saß. während der mit Khalid in Tschetschenien und während der mit Hadidja in Deutschland. Der Haftbefehl gegen sie gilt weiter. Sie wurde nur aufgrund ihrer Schwangerschaft entlassen. Wegen der zwei kleinen Kinder bestehe keine Fluchtgefahr.
Mein Sohn schläft unruhig, wird oft wach, mit Sicherheit auch wegen dem Stress. Als meine Frau mit dem Jungen schwanger war, haben sie uns ja geholt, uns geschlagen, verhört und gefoltert.
Es waren Tschetschenen. Sie haben mich mit einem Knüppel auf den Bauch geschlagen. Ich war damals im 8. Monat schwanger. Und als ich mich geweigert habe zu unterschreiben, haben sie gesagt, wenn ich dabei bleibe, werden sie mein Kind töten. Das war schrecklich. Ich hatte Angst um mein Baby. Ich wurde gezwungen, ein Papier zu unterschreiben. Sie haben mir nicht erlaubt, mein Geständnis zu lesen oder auch nur anzusehen. Und in dem Schuldbekenntnis steht, ich hätte im Jahr 2014 Mitgliedern der NBF, einer illegalen bewaffneten Gruppierung, geholfen. Ich hätte ihnen zu essen gegeben, für sie Unterkünfte gesucht.
Illegale bewaffnete Gruppierung nennt Russland jene Oppositionellen, die nach dem Zweiten Tschetschenienkrieg in den Untergrund gegangen sind, in den Wald, wie die Tschetschenen sagen.
Damals, nach dem Krieg, wollten die Menschen in Freiheit sterben. Deswegen versteckten sie sich. Inzwischen ist klar, dass wir Russland nicht besiegen können. Heutzutage gibt es keine Partisanen mehr in den Wäldern.
Die Beschuldigung sei nur ein Vorwand, ein Paradebeispiel für den Zynismus der russischen Geheimdienste, für die Verlogenheit des Systems.
Sie haben gar nicht geleugnet, dass es eine Falschivka, eine Fälschung ist. Sie haben einfach gesagt, unterschreibe oder du kommst hier nie raus. Ihr Ziel war, meinen Mann zur Zusammenarbeit zu zwingen. Und als er sich weigerte, wollten sie mich benutzen, um auf ihn Druck auszuüben.
Sie wollten mich erpressen. Wir haben also nachgegeben und sie haben uns freigelassen. Sie sagten, wir könnten in Ruhe leben. Aber als ihnen klar wurde, dass ich nicht für sie arbeiten würde, wollten sie meine Frau anklagen, wie eine Kriminelle. Ich habe meinen Schwiegervater um Hilfe gebeten und wir haben sie außer Landes geschafft, zuerst nach Polen und dann nach Deutschland. Und sie hat um politisches Asyl gebeten.
Das war schrecklich. Ich wusste nicht genau, wohin ich fahre und warum. Ich war verwirrt und sehr lange Zeit konnte ich mich nicht erinnern, wie ich angekommen bin. Ich stand unter Schock wegen dem, was passiert war. Ich hatte dort ein sehr gutes Leben. Ich vermisse meine Familie sehr. Ich habe Angst, dass ich sie vielleicht nie mehr sehen werde. Aber ich hoffe, dass alles gut wird und dass wir uns irgendwann wiedersehen.
Wir haben in Tschetschenien ein großes Haus. Wir lebten in Wohlstand, kann man sagen. Keiner musste uns helfen. 9 Monate, nachdem Aminat geflohen ist, konnte ich nachkommen. Seitdem sind 1,5 Jahre vergangen. Sie haben einen internationalen Haftbefehl erlassen. Sie wird durch Interpol gesucht und ihr droht die Auslieferung nach Russland. Ich würde gerne verstehen, wieso uns die Deutschen nicht glauben. Ich habe alle Nachweise vorgelegt. Sogar die Narben von den Schlägen auf meinem Körper habe ich Ihnen gezeigt. Und die Beamtin bei der Anhörung, die das Interview mit uns gemacht hat, hat geschrieben, dass sie uns glaubt. Wir haben zuerst auch einen positiven Bescheid bekommen. Aber seit Aminat mit dem internationalen Haftbefehl gesucht wird, lehnt die Behörde unseren Asylantrag ab.
Trotz des positiven Eindrucks in der Anhörung hält das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Angaben von Beysagurov und Akujewa im Nachhinein für unglaubwürdig. Ihre Anwältin Johanna Künne hat gegen den Bescheid geklagt.
Und die Entscheidungen vom Bundesamt, wenn man die so liest, sind irgendwie schon eine ziemliche Unverschämtheit, muss man sagen. Also die haben da Widersprüche teils konstruiert, die einfach so nicht da waren, die es wirklich nicht gab. Und ein anderes Argument vom Bundesamt war, dass die russischen Behörden ja Strafverfolgung durchführen dürfen. Ja, dürfen sie natürlich auch, aber sie müssen natürlich einen rechtsstaatlichen Rahmen einhalten. Und wenn eine Strafverfolgung vor allem gegen Personen gerichtet ist, aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit oder aufgrund angeblicher politischer Opposition, und wenn dann noch gefoltert wird, dann darf ein Staat das natürlich nicht.
In keinem russischen Gefängnis werden irgendwelche Regeln, also des Europäischen Gerichtshofs von Menschenrechten oder irgendwas beachtet. In allen russischen Gefängnissen werden die Gefangenen gedemütigt. Sie leben dort unter unmenschlichen Bedingungen. Sie werden geschlagen. Viele werden gefoltert. Und es kommt auch vor, dass welche aus Versehen getötet werden. Es ist nicht besser als zu Stalins Zeiten. Und in diese Situation der absoluten Rechtlosigkeit, wo ein Richter kein Gesetzbuch kennen muss, sondern er bekommt einen Anruf, wie er urteilen soll. Und in diese tausenden fabrizierten Gerichtsverfahren und Tatvorwürfe und Urteile, in dieses Russland schiebt der deutsche Rechtsstaat seit einem Jahr tschetschenische Flüchtlinge, die hier vor diesem Regime Schutz gesucht hat, ab. Und das ist für mich also ein solcher Skandal, dass ich fassungslos bin.
Einer der Fälle, die Eckhard Maas besonders bewegen, ist der Fall von Adam Albakow. 2014 wird ihm in Polen subsidiärer Schutz und somit auch internationaler Schutz gewährt. Die polnischen Beamten halten den 29-Jährigen für glaubwürdig. Er bekommt eine bis zum November 2016 gültige Aufenthaltserlaubnis. Schon im polnischen Asylverfahren sagt Albakow, dass er von den russischen Behörden zu Unrecht verdächtigt werde, Widerstandskämpfer zu unterstützen. Sein Haus sei durchsucht, seine Eltern nach ihm ausgefragt worden. Er sei auch aus Angst vor Verfolgung durch die russischen Behörden geflohen. Zur Begründung des subsidiären Schutzes schreibt der Leiter des Amtes für Ausländerangelegenheiten in Polen in seinem Bericht:
Der Betroffene wies nach, dass er steckbrieflich gesucht wird. Es besteht die begründete Annahme, dass Albakow auf dem gesamten Gebiet der Russischen Föderation dem tatsächlichen Risiko ausgesetzt ist, einen ernsthaften Schaden durch Folter oder eine grausame oder herabwürdigende Behandlung oder Bestrafung zu erleiden.
Wäre Adam Albakow in Polen geblieben, wäre er wahrscheinlich noch in Sicherheit. Aber weil in Deutschland seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind, eine kleine Tochter, leben, stellt Albakow in Polen einen Antrag auf Familienzusammenführung und erhält ein Visum von der deutschen Botschaft in Warschau. In Deutschland angekommen, beantragt er eine Aufenthaltserlaubnis. Am 12. Januar 2017 wird Adam Albakow aufgrund eines internationalen Haftbefehls der Russischen Föderation festgenommen. In dem auf der Seite von Interpol veröffentlichten Steckbrief steht:
Adam Albakow unterstützte von Mai 2012 bis Januar 2013 die illegalen bewaffneten Einheiten mit Medizin, Uniformen und Essen.
Er kann diese Tat nicht begangen haben. Sein Asylantrag in Polen wurde am 31. Juli 2012 gestellt. Trotzdem erklärt das Kammergericht in Berlin mit Beschluss vom 8. Juni, die Auslieferung Adam Albakows an die Russische Föderation zum Zwecke der Strafverfolgung für zulässig. Das zu diesem Zeitpunkt noch laufende Asylverfahren stellt für das Kammergericht kein Hindernis dar. Adam Albakow wird trotz einer Verfassungsbeschwerde seines Anwalts am 22. August 2017 in die Russische Föderation ausgeliefert. Dabei weiß das Auswärtige Amt sehr gut über die Situation in Russland Bescheid. In einem internen Bericht über die Asyl- und abschieberelevante Lage in der Russischen Föderation vom 24. Januar 2017 heißt es:
Menschenrechtsorganisationen berichten glaubwürdig über Strafprozesse auf der Grundlage fingierten Materials gegen angebliche Terroristen aus dem Nordkaukasus, insbesondere Tschetschenien und Dagestan, die aufgrund von zum Teil unter Folter erlangten Geständnissen oder gefälschten Beweisen zu hohen Haftstrafen verurteilt worden seien. Insgesamt sind die Unabhängigkeit von Ermittlungen und Rechtsprechung sowie die Gewaltenteilung in Russland nicht gewährleistet. Weiterhin mangelhaft ist der Vollzug von internationalen Gerichtsurteilen.
Natürlich geht es um Politik. Sie wollen keine schlechten Beziehungen mit Putin. Man liefert Menschen aus, die um ihre Unabhängigkeit kämpfen wollen. Und im letzten Jahr wurden einige junge Männer ausgeliefert, die keine Schuld hatten. Ihre Schuld bestand nur darin, dass sie sich nicht brechen ließen, keine Demut gezeigt haben und sich für die Freiheit ihres Volkes eingesetzt haben.
Das Licht der Lampe zittert. Ein Skalpell verletzt mein Ohr. Es zittern meine Wimpern. Ein Vogel zuckt und stirbt. Es zittern Stein und Asche, still wie im Sonnengrab.
Es gab eine Frau, die hat mich angerufen, zweimal täglich, und gesagt, ich habe Angst, Ihnen meinen Namen zu nennen. Ich kann meine Geschichte nicht erzählen und nicht beschreiben, aber helfen Sie mir. In diesem Fall kann ich ja gar nicht helfen. Wie denn? So ist die Lage allgemein und ich brauche konkrete Informationen. Deswegen ist es gedankenlos, mir einfach eine Forderung zu schicken. Helfen Sie mir. Ich muss die Geschichte dahinter kennen.
Svetlana Ganushkina setzt sich nur für solche Verfolgte ein, die auch bereit sind, ihren Namen öffentlich zu nennen. In vielen Fällen aber ist die Angst um sich und um die Familie in der Heimat zu groß. Die Menschen schweigen. Nicht zuletzt, da Ramzan Kadyrov auch den Tschetschenen im Exil droht. In einem Video auf YouTube.
Ihr schadet euch selbst. Eines Tages, in 10 oder 5 Jahren, wenn ihr etwas klüger werdet, oder wenn eure Eltern sagen, dass ihr nach Hause, in die Heimat zurückkehren sollt, dann werde ich euch zur Rede stellen, wegen jedem Wort, das ihr gesprochen habt. Ich kenne alle Internetseiten und alle Accounts der Tschetschenen, die in Europa leben, ob es eine Instagram-Seite ist oder Facebook oder ein anderes soziales Netz. Ich weiß von jedem Wort, das ihr gesprochen habt. Wir haben Daten über jeden von euch. Wir kennen euch. Es ist die Zeit des technologischen Fortschritts und wir wissen, von wo ihr schreibt. Wir haben euch in der Hand. Deshalb schadet euch nicht selbst.
Die Tschetschenen im Exil nehmen die Drohungen ernst. Spätestens seit der Ermordung Umar Israilows, des ehemaligen Leibgardisten Kadyrovs, der in den Westen floh und sein Wissen über Kadyrovs Terrorregime publik machen wollte. Er wurde in Wien auf offener Straße ermordet. Eine der wenigen, die kein Blatt vor den Mund nimmt, ist Rubati Mitsaeva.
Я страх потеряла, когда первый раз я кишки собирала.
Als ich das erste Mal im Krieg Kindereingeweide vom Boden aufgelesen habe, da hat mich die Angst verlassen. Das zweite Mal habe ich die Angst verloren, als mich die Russen 8 Monate lang verhört haben. Manche sagen zu mir, entweder bist du tatsächlich nicht normal oder es steht jemand hinter dir. Nein, niemand. Und niemand bezahlt meine Arbeit. Ich werde gefragt, tun dir deine Kinder nicht leid? Doch, das tun sie. Aber soll ich sie bemitleiden, wenn andere Kinder in Tschetschenien umgebracht werden? Heute tun sie es dort, weit weg. Aber morgen treten sie in mein Haus. Wenn wir alle schweigen und nichts dagegen tun, bringen sie noch mehr junge Menschen in Tschetschenien um.
Bei einer der tschetschenischen Veranstaltungen in Berlin beobachte ich, wie die Angst vor Kadyrov und seinen Repressalien die Teilnehmer beeinflusst. Sie protestieren laut, wenn sie fotografiert werden oder auch nur zufällig vor das Objektiv der Kamera geraten. So, dass selbst Rubati, die die Gefahren gut kennt und viel Verständnis für die geflüchteten Landsleute hat, der Kragen platzt.
Ich bitte darum, keine Fotos zu machen. Ich will nicht, dass mein Gesicht zu erkennen ist.
Wieso sind Sie denn nach Deutschland gekommen, wenn Sie Ihr Gesicht nicht zeigen wollen?
Ich verstecke mein Gesicht nicht. Ich will einfach nicht, dass man mich fotografiert.
Man muss sich offen zeigen und offen sprechen. Habe ich keine Verwandten in Tschetschenien, habe ich vielleicht keine Kinder? Nur ich alleine soll mich öffentlich zeigen, nicht wahr?
Es ist ein heikles Thema unter den Tschetschenen im Exil. Sie haben Angst, sich kritisch zu äußern. Man weiß nie, ob Kadyrovs Spione mithören, denn Kadyrov versucht offenbar mit Hilfe des russischen FSB die tschetschenische Gemeinde in Deutschland mit eigenen Leuten zu unterwandern.
Es gibt hier Leute, die ganz offiziell für dieses Regime Kadyrov arbeiten. Das heißt, auch wenn es sein soll, für den russischen Geheimdienst oder für irgendjemanden.
Ich habe Angst, dass die Russen hier in Europa etwas anstellen und dann die Schuld den Tschetschenen in die Schuhe schieben. Dass sie sagen, dass die Tschetschenen jemanden umgebracht haben oder einen Anschlag verüben wollen.
Muss man anerkennen, dass Russland den Propagandakrieg gegen die Tschetschenen vollständig gewonnen haben. Also sie haben auch es geschafft, also den tschetschenischen Widerstand, also den regulären Widerstand dieser tschetschenischen Republik Ischgeria gegen diese russische Okkupation in einen religiösen Widerstand zu drängen. Und so ist es auch Russland gelungen, also hier in Europa das Bild eines Tschetschenen also zu verankern, der also Islamist ist, Terrorist ist.
Hör das Plätschern eines Flusses. Bajuschki, Baju. Wie das Streifen meines Kusses. Bajuschki, Baju. Nah beim Ufer. Böser Tschetschen, spitzt sein Messer scharf, und dein Vater, alter Soldat, fällt im wilden Kampf. Schlaf, mein Kind, ich wieg dich leise, Bajuschki, Baju. Schaut der Mond auf dich ganz weise, Bajuschki, Baju.
Dies ist die wörtliche Übersetzung eines russischen Wiegenliedes, geschrieben im 19. Jahrhundert vom russischen Dichter Michail Lermontow. Jedes Kind bekommt es in Russland von der Mutter vorgesungen. Das Bild des Tschetschenen als Feind, als Terrorist und Mörder wird den Russen sozusagen in die Wiege gelegt. Im Büro von Eckhard Maas herrscht Hochbetrieb. Immer neue tschetschenische Flüchtlinge kommen herein. Meistens halten sie zitternd ein Dokument in den Händen, einen Antrag, eine Mahnung, ein Formular.
Montag ist immer hier sehr lebendig hier.
Heute erwartet er besonderen Besuch.
Unsere Genossen aus Thüringen?
Ja.
Seid ihr auf einem Motorrad gekommen? So sieht er aus. Setzt euch.
Wir sind aus Thüringen. Vor einem Jahr, am 25. Oktober 2016, hat man gegen uns eine Antiterroraktion durchgeführt. Mich, ihn, uns alle hat die Polizei mitgenommen. Vor den Augen unserer Familien wurden wir durchsucht. Und sie haben uns Terrorismusfinanzierung vorgeworfen. Für den Islamischen Staat. Als ob wir...
Und sie haben keine Beweise gefunden?
Nein, gar keine Beweise. Sie schicken uns unsere Anklageschrift nicht. Es gab überall Veröffentlichungen, auch im Spiegel.
Und was haben Sie gesagt? Was war der Grund dafür?
Sie meinten, sie verdächtigen uns. Und ihm haben sie gesagt, er hätte einen Terroranschlag in Berlin vorbereitet.
Und wie haben Sie das festgestellt? Haben Sie eure Telefongespräche abgehört?
Nein, gar nicht. Sie meinten, dass wir eine Gruppe sind und er ist unser Anführer und dass wir Geld gesammelt hätten und er das Geld dann an den IS weitergeschickt hätte und dass wir uns da vorbereitet hätten. Sie haben uns in München verhaftet. Wie echte Terroristen mit Gesicht zum Boden, verstehen Sie? Mitten unter den Leuten. Ich wollte was sagen, aber sie hörten nicht zu, haben mich gegen den Kopf geschlagen. Und dann haben sie das alles im Fernsehen gezeigt und gesagt, wir haben tschetschenische Terroristen aufgegriffen in Thüringen und München und dass wir unter dem Vorwand, Asyl zu bekommen, nach Deutschland gekommen seien, um terroristische Aktionen durchzuführen. Sie haben meine Wohnung im Internet gezeigt, seine Wohnung. Seine Frau haben sie gezeigt.
Meine Frau haben sie gezeigt. Ich habe ein Kind, eine Tochter. Sie haben auf sie die Waffe gerichtet und auf meinen Sohn,
2 Jahre alt. Und von diesem Stress hat sie ein schreckliches Ekzem auf dem Kopf bekommen. Sie geht nicht zur Schule. Und wenn sie ein Polizeiauto sieht, zittert sie am ganzen Körper.
Sie haben 11 Wohnungen durchsucht und haben nichts, absolut nichts gefunden.
Sie meinten, bei mir gäbe es Kokain, aber in dem Eimer war nur Maismehl.
Bei mir zu Hause fanden sie ein Medikament. Das ist so ein Kraut. Wenn man Halsschmerzen hat, gießt man es mit Wasser auf.
Die Staatsanwaltschaft Gera bestätigt 1,5 Jahre nach der Razzia, dass nach wie vor gegen die Beschuldigten wegen Terrorismusfinanzierung und gegen den Hauptbeschuldigten zusätzlich wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt wird.
Ob sich der Tatverdacht gegen die Beschuldigten erhärtet hat und ob demgemäß Anklage erhoben wird, kann erst nach Abschluss der Ermittlungen beantwortet werden. Anklagen wurden bislang keine erhoben.
Und das ist noch nicht alles. Diese Bilder werden dann in den russischen Nachrichten gezeigt und die sind überall in Tschetschenien zu sehen. Zu uns nach Hause kam der FSB. Sie haben bei meinen Eltern gefragt, womit beschäftigen wir uns denn in Deutschland? Was machen wir bloß da? Verstehen Sie? Wir haben einfach Angst. Zu Hause haben sie noch mehr Angst. Sie tun alles, um uns von hier schnell abzuschieben. Sie haben aus uns Terroristen gemacht.
Das ist kein Versehen. Sie müssen die Politik dahinter verstehen. Es gibt einen Staat, der sich Russland nennt und der schon seit vielen Jahren gegen Tschetschenen Propaganda verbreitet. Es spielt sich folgendermaßen ab. Der russische FSB informiert unseren deutschen Geheimdienst. Wir haben Informationen, dass diese und diese Familie den Islamischen Staat unterstützt. Das sind Islamisten, sie bereiten etwas vor. Und dann? In allen Medien wird es laut. Im Fernsehen, Radio und in Zeitungen steht tschetschenische Terroristen und so weiter. Und schon am nächsten Tag nichts. Schweigen.
Die Staatsanwaltschaft Gera bestreitet, dass Hinweise oder Informationen von russischen Behörden Anlass für die Aufnahme von Ermittlungen waren. Allerdings sei man hinsichtlich des Hauptbeschuldigten zum Zwecke der Informationsgewinnung an russische Behörden herangetreten. Und der von einem stürzenden Berg übrig gebliebene Felsen und die verwilderten Menschen auf Erden und der von einem stürzenden Felsen übrig gebliebene Schatten und die Wildnis der Gräber im Himmel und die Gesichter der Schachiden und das Himmel und Erde bespritzende Blut der Tschetschenen.
Ich kann verstehen, was die Leute empfinden bei den Terrorakten, die hier passieren. Dabei waren Tschetschenen nur an einem einzigen Anschlag beteiligt, in den USA. Aber was in Europa passiert, hinterlässt bei allen Spuren. Und das verallgemeinert man alles unter dem Begriff Islam. Was natürlich ungerecht ist.
Wahr ist aber auch, viele junge Tschetschenen haben sich dem IS angeschlossen. Offiziell kämpfen 800 Tschetschenen für die Terrormiliz. Die Dunkelziffer dürfte bei 2000 liegen. Auch Selim Khan bei Sagurov hat Bekannte, die nach Syrien gegangen sind.
Ich kann auch sagen, wieso die jungen Menschen nach Syrien fahren. Weil man sie nicht in Ruhe lässt. Und das nirgendwo. Nicht in Europa und nicht in Russland. Man verfolgt uns. Und diejenigen, die ich kenne, sind mit 15 oder 20 Jahren nach Syrien, weil man ihnen nicht geglaubt hat.
Ich habe bei vielen jungen Leuten, mit denen ich hier auch zusammenarbeite, also die auch mit den Bärten sind und so, nicht das Gefühl, dass sie an einem Islamismus kranken, also der sich feindlich richtet, also zum Beispiel gegen Europa oder gegen weltliche Institutionen oder gegen Deutschland. Das ist alles völlig für mich absurd. Aber ich glaube, dass sie mit diesem Exil hier in Deutschland einfach so stark aus ihren Traditionen gerissen sind und konfrontiert sind mit einer sehr, sehr starken säkulären Welt hier, also mit Disco und Internet und allem, was man hier hat, dass sie also das, den Islam dann betonen, also um das Paradies nicht zu verfehlen, als sicherheitshalber. Ne? Ich denke, dass es mehr aus einer Suche ist, also nach Orientierung.
Viel häufiger als Terrorismusvorwürfe gibt es Meldungen von Verbrechen, an denen Tschetschenen beteiligt sind. Es geht dabei um Gewalt gegen Frauen, andere Gewaltverbrechen bis hin zur organisierten Kriminalität.
In Tschetschenien gab es nie feudale Strukturen. Also sie hatten nie Könige, Fürsten, sie hatten nie einen Hofstaat, sie mussten nie Steuer zahlen, sie waren immer freie Bauern auf freiem Grund, auf ihrem eigenen Land und hatten auch nie eine Macht, die sie in irgendeinem Falle verteidigt hätte. Das heißt, sie sind immer auch angewiesen gewesen, sich selbst zu verteidigen. Deswegen wird jeder junge Mann sportlich erzogen und zum Kämpfen erzogen, weil er nur selber dann bis zum Letzten seinen Hof, sein Dorf, seinen heiligen Berg, seine Familiengräber und so weiter also verteidigen muss. Diese Verteidigungsfähigkeit, Gewaltbereitschaft ist natürlich auch ein Problem, gerade jetzt hier in Deutschland, wenn die Tschetschenen hier mit einem Messer rumlaufen, weil sie sich notfalls verteidigen müssen, dann können sie Probleme mit der Polizei kriegen und alle Delikte, die es hier mit Tschetschenen gibt, die über meinen Schreibtisch gehen, sind meistens also Gewaltdelikte.
Bebend vorm Finstern, das Helmchen aus Licht. Wie auf dem Trocknen ein sterbender Fisch. Heute entscheidet das Verwaltungsgericht, ob Aminat Akujewa und Selim Khan bei Sagurov doch noch Asyl in Deutschland erhalten. Das Paar ist sehr nervös. Sie stehen kurz vor 10, beide blass und sehr unsicher, in Begleitung ihrer Anwältin in den engen Fluren des Verwaltungsgerichtes. Aminat hält das Baby auf dem Arm. Den 3-jährigen Khalid hat sie bei Freunden unterbringen können. Das Paar wird getrennt angehört. Selim Khan verschwindet mit der Anwältin und der Dolmetscherin im Gerichtssaal. Aminat bleibt mit dem Kind in einem kleinen Aufenthaltsraum. Die Zeit vergeht unendlich langsam. Gegen Mittag holt Aminat einen Gebetsteppich heraus und betet innig. Das Baby liegt auf dem Tisch, sorgfältig umhüllt in eine Decke und schläft. Um 14 Uhr wird Aminat in den Gerichtssaal geholt, aber sie muss nicht mehr aussagen. Die Aussagen Selim Khans genügen. Als der Richter das Urteil verkündet, zittert Selim Khans Rücken. Er, seine Frau und seine Kinder erhalten subsidiären Schutz als Flüchtlinge.
Ich hatte Angst, dass das Gericht mir nicht glauben wird, weil meine Erzählung und das, was ich tatsächlich erlebt habe, fast zu schrecklich sind, um es zu glauben. Ich fühle mich gut. Langsam geht's. Ich bin jetzt sicher, dass meine Familie hier in Sicherheit ist.
Wir sind glücklich. Ich habe gerade meiner Familie geschrieben, aber noch keine Antwort. Sie stehen bestimmt unter Schock und platzen vor Freude. Jetzt habe ich große Pläne. Zuerst werde ich die Sprache lernen. Dann möchte ich meinen Beruf ausüben. Ich bin Sozialarbeiterin und möchte in der Schule mit Kindern arbeiten.
In Kadyrows Schatten. Das prekäre Exil tschetschenischer Flüchtlinge in Deutschland. Feature von Renata Nassari. Mit Gedichten von Abdi Bisultanov. Übersetzt von Eckhard Maas. Es sprachen Frauke Pohlmann, Anja Bielabel, Claudia Mischke, Anja Jatzeschan, Philipp Scheppmann, Luis Friedemann Thiele, Volker Risch und Tom Jacobs. Ton und Technik Christoph Bette. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.